Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht Michael und Michael, ich habe eine Frage an dich. Was fällt dir ganz spontan ein, wenn du an die Türkei denkst?
Natürlich ein wunderschönes Land mit tollen Stränden, tollen Menschen, aber auch natürlich der Präsident Erdogan.
Und genau da sind wir beim Thema, denn der steht vor der Wiederwahl oder er hofft sich zumindest wiedergewählt zu werden. Am 14. Mai finden in der Türkei die Präsidentschafts-, aber auch die Parlamentswahlen statt und wir gucken da drauf. Ich habe Carolina Drüten eingeladen, sie ist Journalistin für die Welt und als Auslandskorrespondentin im Moment in der Türkei und sie hat sich in dem Land umgeguckt. Michael, wenn du so ein bisschen die Zeitungen überfliegst in den letzten Tagen und Wochen, hast du die Türkei oder die Wahlen in der Türkei irgendwie groß wahrgenommen?
Also es gab ja mal so ein bisschen Aufreger über Wahlplakate in Nürnberg, die dort aufgehängt wurden, also wo okay. Für Erdogan geworben wurde. Ansonsten nehme ich so ein bisschen in der Wirtschaftspresse wahr, also dass die auch mit einer starken Inflation zu kämpfen haben, ja. Die auch teilweise durch, sagen wir mal, politische Fehlentscheidungen verursacht wurde. Ansonsten so ein bisschen die Opposition, aber so ein richtiges großes Thema ist es nicht.
Geht mir genauso. Also klar, man hat es beim Erdbeben mitbekommen und das Letzte, was ich jetzt so relativ groß gehört habe, war eben, dass Erdogan da auch ein bisschen krank war und Wahlkampfveranstaltungen abbrechen musste. Dann ging es so ein bisschen um die Türken können ja auch in Deutschland wählen oder die deutschen Mitbürger mit türkischen Pässen können ja auch hier noch wählen. Das war auch ein Thema. Aber so richtig das große Thema ist es gar nicht. Mhm. Und wir haben aber gesagt, es ist trotzdem wichtig, denn je nachdem, wie die Wahl ausgeht, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die EU und dann auch auf Deutschland, denn die Türkei hält sehr, sehr viele Flüchtlinge davon ab, über die Balkanroute nach Europa und damit auch nach Deutschland zu kommen. Also die sind zumindest in diesem Aspekt ein sehr wichtiger Partner für uns, für die Europäische Union. Und die Wahl ist auch in diesem Punkt entscheidend. Wir gucken auf die Wahl. Carolina Drüten hat mit mir vorab gesprochen über die Wahl, wie die Stimmung im Land ist, welche Probleme. Ja, es gibt, du hast es eben angesprochen mit der Inflation, aber worauf es auch hinauslaufen kann, wenn Erdogan weitermacht oder wenn die Opposition gewinnt. Das alles habe ich mit Carolina Drüten vorab besprochen. Das Interview hört ihr jetzt und ich lade jetzt schon ein. Am 15. Mai, also am Montag nach der Wahl in der Türkei, sprechen wir nochmal mit Carolina Drüten live bei der Unionsstiftung online. Und dann gucken wir uns mal an, wie die Wahl ausgegangen ist und ob es vielleicht sogar eine Stichwahl geben wird, dann Ende Mai. Das also am 15. Mai und das Interview mit Carolina Drüten, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Am 14. Mai wird in der Türkei gewählt. Präsident Recep Erdogan steht zur Wiederwahl. Er hat diesmal sogar einen Gegner. Die Opposition konnte sich zusammenschließen und auf einen Kandidaten einigen. In Deutschland kriegt man im Moment relativ wenig von der Wahl mit und deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen mal ein bisschen genauer auf die Wahl. Und ich freue mich dazu, aus der Türkei begrüßen zu dürfen, Carolina Drüten, Journalistin für die Welt. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie mir per Zoom zugeschaltet sind.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, Frau Drüten, Sie sind in der Türkei unterwegs. Vielleicht können Sie einfach ganz kurz erzählen, was Sie für die Welt oder für andere Blätter als Journalistin denn im Nahen Osten quasi machen.
Ja, ich bin Korrespondentin für die Türkei, Griechenland und den Balkan. Spannende Region auf jeden Fall. Das mache ich seit Sommer 2021, dass ich als Korrespondentin über die Region berichte und jetzt gerade natürlich hauptsächlich über die Türkei. Jetzt gerade bin ich in Ankara, war aber auch viel im Land unterwegs im Vorfeld der Wahlen, weil das eben ja eine sehr wichtige Wahl ist, nicht nur für die Türkei, sondern auch für Europa. Da gehen wir bestimmt auch gleich drauf ein und freue mich jetzt so ein bisschen hier über meine Arbeit und das Erlebte berichten zu können.
Genau, ich habe gerade gesagt, Nahe Osten, also Sie sind noch ein bisschen vorne dran, das ist noch so ein bisschen das Tor zum Osten, zum Nahen und Fernen Osten, aber trotzdem eine sehr, sehr spannende Region, in der Sie sind und Sie haben ja jetzt gesagt, Sie waren auch in den letzten Wochen unterwegs, speziell für die Wahl. Was haben Sie denn erlebt in einem Land, das ja seit langem von einer horrenden Inflation gebeutelt ist. Ich glaube, die letzten Zahlen, die ich jetzt heute gelesen habe, 85% Inflation, das ist richtig krass. Wir haben uns ja hier schon über 7-8% in Deutschland, weiß nicht, ist die Welt halb untergegangen. In der Türkei haben wir über 80% Inflation, also richtig schwer. Dann gab es im Januar das große, große und verheerende Erdbeben, das ja auch Syrien mit betroffen hat. Auf der anderen Seite ist die Türkei EU-Beitrittskandidat und pflegt Beziehungen zu Russland. Also wir haben ganz, ganz verschiedene Dinge in der Türkei, die wir von außen beobachten können. Sie haben es von innen gesehen. Was ist denn das für ein Land und was für eine Stimmung haben Sie in den letzten Wochen kurz vor der Wahl dort erlebt?
Ich glaube, das Interessante jetzt gerade in der Türkei ist, dass das seit 20 Jahren die ersten Wahlen sind, wo der Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht der natürliche Favorit ist. Und das ist echt neu. Also wir haben eine Opposition, die sich zum größten Teil zusammengeschlossen hat. Wir haben einen relativ starken, zumindest bei Umfragen, Gegenkandidaten. Und wir haben eine Lage, Sie haben das gerade schon angedeutet, die wirtschaftlich ja mindestens schwierig ist. Die Inflation ist jetzt zwar zuletzt wieder leicht gesunken. Das hat aber auch damit zu tun, dass man ja immer von Jahr zu Jahr schaut. Und da wir uns eh schon auf einem hohen Niveau befinden, merken die Menschen das natürlich trotzdem in ihrem alltäglichen Leben, dass die Preise eben wahnsinnig hoch sind. Und das ist auch so das Thema, was ich in der Wahl, in dem Wahlkampf als vorherrschend wahrnehme. Neben natürlich den verheerenden Erdbeben von Anfang Februar, bei denen Zehntausende Menschen im Südosten der Türkei gestorben sind. Da gibt es ja auch Vorwürfe, dass die Regierung Baumängel geduldet habe, also auch viel Wut. Ich war kurz nach dem Erdbeben dort in der Region, also am Tag danach, standen wir in Kardaman Maras, nahe des Epizentrums des Erdbebens. Und das war wirklich ja unfassbar, dieses Ausmaß der Zerstörung. Jetzt vor ein paar Wochen war ich zurück in der Region und da habe ich eben auch noch viel Wut und Unverständnis auch erlebt unter den Menschen, also dass die Hilfe nicht schnell genug war, dass im Vorfeld nicht mehr getan wurde, um die Häuser Erdbeben sicher zu machen, das muss man sagen. Aber das wichtigere und größere Thema, was zumindest sich in Umfragen andeutet, ist eben diese wirtschaftliche Lage. Gerade für junge Menschen ist das natürlich sehr schwierig, hier ja auf eine gute Zukunft zu hoffen einfach, also einen guten Job zu bekommen, der dann die eigene wirtschaftliche Unabhängigkeit absichert. Und viele, mit denen ich gesprochen habe, die sagen eben auch, ja, also wenn Erdogan jetzt nochmal gewinnt, dann gehe ich ins Ausland. Gleichzeitig muss man sagen, es gibt natürlich auch die sagen, die Türkei braucht Erdogan als starken Anführer mehr denn je. Wir haben Krieg in Europa, die Inflation ist hoch, Energiekrise etc. Und das kann eben nur Erdogan wieder rausreißen.
Also da sieht man schon auch, dass klar, die Lager sich nicht eins sind und es da die einen gibt, die für ihn sind, die anderen, die gegen Erdogan sind. Also man sieht große Unterschiede. Sie sind ja im Moment in Ankara, also in der Hauptstadt, und waren dann aber auch auf dem Land. Sie haben es ja gerade gesehen, Sie waren im Südosten, da wo das Erdbeben sehr verheerend war. Das sind ja komplett andere, nicht nur Regionen, sondern auch Mentalitäten. Wie groß sind denn die Unterschiede auch in der politischen Mentalität zwischen Stadt und Land?
Ja, die sind schon sehr groß. Also es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen. Ich war kürzlich in Rize an der Schwarzmeerküste, also im Nordosten der Türkei. Das ist so die Provinz, aus der auch Erdogans Familie stammt. Und die Menschen dort sind eher konservativ, eher religiös eingestellt. Die Region gilt auch als Erdogan-Hochburg. Also da muss ich sagen, die allermeisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben auch gesagt, wir werden den wieder wählen und finden den gut und der hat das Land vorangebracht. Wenn man dann an die Westküste schaut, also zum Beispiel nach Izmir, dann sind die Menschen dort eher liberal eingestellt. So die Gegend gilt als Oppositionshochburg. Dann im Südosten wohnen viele kurdische Menschen, die ja bei der Wahl, was auch ganz interessant ist, als Königsmacher gelten. Also kurdische Wähler sind immer so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Die sind jetzt hier keinem Lager, also weder dem Regierungslager noch dem großen Oppositionsbündnis zugerechnet. Mhm. Aber die unterstützen indirekt diesen Erdogan-Herausforderer. Und da haben mir auch Meinungsforscher erzählt, das sind so die entscheidenden Stimmen, auf die es jetzt ankommt. Und da scheint es, als habe auch ein Stimmungsumschwung stattgefunden bei den Menschen unter der kurdischen Bevölkerung, die sagen, wir unterstützen jetzt nicht mehr Erdogan. Aber das ist, das setzt sich so zusammen als Mosaik. Also es gibt diese verschiedenen Regionen und am Ende kommt es darauf an, ob genug Leute sagen, wir haben genug und wollen den Wechsel oder ob Erdogan es eben doch nochmal rumreißen kann.
Also es bleibt nach wie vor spannend. Aber Sie sagen, es gibt einen Wandel. Wenn man auf die letzte Wahl geguckt hat und wahrscheinlich auch noch bis Mitte, Ende des letzten Jahres, wenn Sie gefragt worden wären, Sie hätten wahrscheinlich klar gesagt, Erdogan macht das Ding wieder. War relativ oder sehr, sehr lange relativ unumstritten, was unter anderem auch daran lag, dass die Opposition sich auf keinen eigenen einzigen Kandidaten einigen konnte. Das heißt, die waren auch zersplittert und dann war klar, okay, Erdogan macht das Ding wieder. Schauen wir mal auf ihn selbst und auf seine Präsidentschaft. Wie hat er denn die Türkei verändert? Wirtschaftlich, aber auch politisch.
Also wir erinnern uns, die Partei von Erdogan, die er ja mit gegründet hat, die AKP, die ist 2002 erstmals an die Macht gekommen. Und Erdogan ist dann im Jahr darauf Ministerpräsident geworden. Und damals galt er eigentlich noch als Reformer und auch als Pro-Europäer, als pragmatischer, ja, Reformer, der das Land richtig voranbringt. Und das hat er ja auch in den ersten Jahren. Also er hat viel gemacht. Er hat eine allgemeine Krankenversicherung eingeführt. Er hat Straßen bauen lassen, Brücken bauen lassen, Flughäfen bauen lassen. Er hat wahnsinnig viel gemacht für die türkische Mittelschicht. Manche sagen, er hat die türkische Mittelschicht erst, ja, entstehen lassen und auch für Erfolge, wirtschaftliche Erfolge abseits der Städte gesorgt. Er hat die Todesstrafe abgeschafft. Er hat, das klingt jetzt im Nachhinein ein bisschen absurd, aber er hat Minderheitenrechte und die Meinungsfreiheit gestärkt. Und all das hat dann zu einem, ja, regelrechten Boom geführt in den europäisch-türkischen Beziehungen. 2005 wurden dann die Beitrittsverhandlungen aufgenommen. Kurz vorher wurde Erdogan von dem damaligen Kanzler Gerhard Schröder übrigens als Europäer des Jahres ausgezeichnet. Wenn man da jetzt dran zurückdenkt, dann kann man sich das alles so gar nicht mehr vorstellen. Denn ja, so die ersten 10 Regierungsjahre von Erdogan, die waren eben, ja, grob die ersten 10 Jahre durch Aufschwung geprägt und danach ging es bergab. Also da wurde er immer autoritärer, ist gegen Kritiker im eigenen Land massiv vorgegangen. Und heute haben wir eben die Situation, wo es teils gefährlich ist, in der Türkei eine andere Meinung zu vertreten als die, die von der Regierung vorgegeben ist, wo wir viele Journalisten in Gefängnissen haben, wo wir eine teils aggressive Außenpolitik haben. Ja, und das ist die Situation, die wir jetzt haben. Also es gibt so eine klare Zweiteilung. Bis vor kurzem hätte man sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass Erdogan zumindest wackelt. Ich muss auch dabei sagen, also der Sieg der Opposition, der ist auf keinen Fall sicher. Es ist halt einfach knapp. Aber allein dass es halt offen ist, das ist neu. Man hat das so ein bisschen gesehen. Ich glaube, das fing an, vielleicht kann man da auf 2019 noch einmal blicken. Da gab es Lokalwahlen in der Türkei. Vielleicht erinnern sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch daran, damals gab es einen Bürgermeisterkandidaten für Istanbul, der von der Opposition kam und der das Rennen auch gemacht hat, Ekrem İmamoğlu. Und dann wurden die Wahlen wiederholt, weil die Regierung, also Erdogan, die angefochten hat. Und das hat aber in letzter Instanz nicht dazu geführt, dass İmamoğlu nicht Bürgermeister geworden ist, sondern die Demokratie konnte da am Ende siegen. Und das ist natürlich die große Frage, ob das jetzt wieder passieren kann, wenn die Opposition stark genug ist oder ob es diesmal anders ist.
Mhm. Auf diese Opposition würde ich jetzt gerne auch mal mit Ihnen nochmal genauer drauf gucken. Denn Sie hatten ja gesagt, also Erdogan hat zwar viel gemacht, aber mittlerweile ist es schwer, ihn zu kritisieren. Mit dem Erdbeben hat sich das vielleicht auch ein bisschen geändert und die Opposition hat es auf jeden Fall nach dem Erdbeben geschafft, sich, wie ich vorhin gesagt habe, ja auf einen Kandidaten auch zu einigen. Wer ist denn die Opposition genau? Also wovon sprechen wir denn, wenn wir in der Türkei von Opposition reden? Und wer ist der Kandidat, auf den Sie sich letztlich geeinigt haben?
Also wir haben ein Bündnis von 6 verschiedenen Parteien, die haben sich zusammengeschlossen, werden auch ganz gerne mal die Anti-Erdogan-Allianz genannt. Und das hat auch so seinen Grund, auf den ich gleich nochmal eingehe. Genau, das sind nämlich ganz verschiedene Parteien. Also die größte ist die CHP, die kemalistische Partei, also die auf den Staatsgründer Atatürk auch zurückgeht und die diese säkularen Prinzipien sehr hoch hält, die auch manchmal als sozialdemokratisch bezeichnet wird, was aber nach deutschem Verständnis eigentlich nicht so eins zu eins, ja, zutrifft. Aber man würde sie eher links auf dem politischen Spektrum einordnen, während Erdogans AKP ja eher rechts steht. Das ist die größte Partei und aus der kommt auch der Präsidentschaftskandidat Kemal Kılıçdaroğlu. Auf den haben sich die 6 Parteien nach einigen, muss man sagen, hin und her geeinigt und daran wären sie auch fast zerbrochen. Und jetzt komme ich zurück auf den Namen Anti-Erdogan-Allianz, denn die Kritik ist nämlich, dass das so das Einzige ist, was diese 6 Parteien eigentlich verbindet. Also, dass sie Erdogan besiegen wollen, dass sie ihn ablösen wollen, dass sie den Wandel wollen von Erdogans Präsidialsystem zurück zum parlamentarischen System. Darüber hinaus sind das sehr verschiedene Parteien. Also da sind auch konservativere Parteien dabei, da sind auch eher islamisch geprägte Parteien dabei. Und die große Sorge vieler Menschen ist, dass dieses Bündnis nicht mehr hält, wenn eben dieses gemeinsame Ziel nicht mehr da ist. Also dass die 6 Parteien sich nicht einigen können auf ja, die normale Politik des täglichen Lebens. Aber das wird auf jeden Fall, sollte es dazu kommen, dass die Opposition gewinnt, zu einer großen Bewährungsprobe werden.
Wie ist denn das, es wird ja nicht nur der Präsident gewählt, es wird ja auch das Parlament gewählt am 14. Mai. Wenn jetzt der Oppositionskandidat gewinnen sollte und auch die Oppositionsparteien mehr Stimmen bekommen als die AKP, ist das dann ein ähnliches System wie in Deutschland, dass sie dann eine Koalition schließen müssen und dann mit entsprechenden Mehrheiten Gesetze beschließen, oder ist es eher irrelevant, dieses Parlament?
Also Koalitionen sind erstmal in der Türkei etwas unüblicher, würde ich sagen, als in Deutschland. Und hier hat man das eher, dass schon vor der Wahl klar ist, wer eigentlich mit wem dann am Ende regieren möchte. Also zum Beispiel Erdogans AKP, der ist mit der, ja, man muss sie fast rechtsextremen nennen, mit der MHP in einem Bündnis. Dann gibt es dieses Oppositionsbündnis. Also da sind die Linien eigentlich vorher schon relativ klar. Das Parlament hat ja heute auch viel weniger Macht als noch vor einigen Jahren, weil es ja diese Änderung des Systems durch Erdogan gab, was dem Präsidenten viel mehr Macht eingeräumt hat. Und interessant wird die Frage, was bei den Parlamentswahlen passiert, wenn es einen Split gibt. Also am 14. Mai wird ja beides gewählt. Das Parlament, da geben die Menschen dann den Parteien ihre Stimme, und der Präsident, der wird ja direkt gewählt in der Türkei. Und wenn es dann zu einer Situation kommt, wo keiner der Präsidentschaftskandidaten über 50% kommt, dann wird es 2 Wochen später eine Stichwahl geben. Wenn jetzt aber gleichzeitig zum Beispiel Erdogans AKP die meisten Stimmen gesammelt hat bei dieser Parlamentswahl, die ja auch am 14. Mai stattfindet, dann kann es natürlich sein, dass viele Menschen in der Türkei denken, dann wollen wir jetzt mal nicht den Oppositionskandidaten wählen, denn dann gäbe es ja so einen Split in der Macht. Also dann wäre man vielleicht nicht gut in der Lage, das Land zu regieren. Es sind sehr unsichere Zeiten zurzeit. Also das ist so ein Szenario, was einige Beobachter sehen, aber das ist auch gerade noch viel Spekulation natürlich. Man muss dann sehen, wie die Ergebnisse sind, und da werden wir ja gemeinsam auch noch drauf blicken und dann gucken, was für Optionen sich da ergeben.
Genau, am 15. Mai schauen wir um 12 Uhr in einem Zoom-Vortrag bei der Unionsstiftung auf die Ergebnisse der, ja, vielleicht ersten Wahlrunde gemeinsam. Da jetzt schon herzliche Einladung an alle, die das jetzt vorab hören. Thema oder Stichwort Spekulation, genau darauf wollen wir jetzt nämlich gucken, nämlich auf die Umfragen. Also wie stehen denn die beiden Kandidaten für die Präsidentschaft im Moment in den Umfragen da?
Ich habe das schon angedeutet, es ist total knapp. Also es gibt verschiedene Umfrageinstitute, die zum Teil auch politisch affiliiert sind. Also das ist nicht alles vielleicht so verlässlich, wie wir das zum Teil aus Deutschland kennen, aber alle Umfragen, die ich gesehen habe, die sind wirklich, also da unterscheiden sich die beiden Kandidaten teils nur um einige wenige Prozentpunkte. Und deshalb habe ich auch gerade schon gesagt, dass es einfach wahnsinnig offen ist. Also das ist auch ein Novum, muss ich sagen. Also bei den letzten Wahlen, bei den letzten Präsidentschaftswahlen auch, da gab es natürlich auch starken Wahlkampf. Und da gab es natürlich auch einen Kandidaten der Opposition, der angetreten ist. Aber dass es wirklich offen ist, also dass Leute einen fragen, ja, und was sagen Sie denn so? Wie geht denn die Wahl aus? Und alle sagen, ja, weiß ich nicht. So, das ist eigentlich neu. Und das kenne ich auch aus der Türkei nicht. Das macht es halt so wahnsinnig spannend und auch unberechenbar natürlich zum Teil.
Wenn wir auf die Wahlen in der Türkei schauen, egal ob sie jetzt sehr eindeutig ausgehen werden vermutlich oder eben sehr spannend sind wie im Moment. Wir haben ja da das Phänomen oder die Besonderheit, dass auch Türken im Ausland wählen dürfen. Das heißt, auch Deutsche oder in Deutschland lebende Türken dürfen wählen gehen. Im Saarland tatsächlich nicht, wir haben kein Wahlbüro hier, aber in vielen anderen Städten und Bundesländern gibt es Wahlbüros und es sind einige Millionen Türken, die hier wählen dürfen. Wie ist denn, also kann das überhaupt einen Ausschlag geben, und wie werden diese Deutsch-Türken in der Türkei selbst gesehen? Denn die wählen ja, wie ich gelesen habe, teilweise sehr konservativ, also eigentlich ganz anders als so der Schnitt der Türkei.
Ja, so ist es. Also in Deutschland wählen mehr türkische Wählerinnen und Wähler Erdogan als in der Türkei, wenn man sich so die Ergebnisse der letzten Wahlen anschaut. Es ist natürlich eine wichtige Gruppe für den Präsidenten. Aber alleine sind die nicht ausschlaggebend. Also es kommt so auf die generelle Stimmung, würde ich sagen, an in der Türkei, wo das Thema Wirtschaft natürlich sehr ausschlaggebend ist. Aber man darf sie auch nicht vernachlässigen. Also es sind viele Menschen, es ist eine wichtige Gruppe und die können ja jetzt aktuell auch schon wählen. Das heißt, die Entscheidung hat schon so ein bisschen begonnen natürlich. Ich habe das so erlebt in der Türkei, wenn ich damit Menschen gesprochen habe, wie die das eigentlich finden, dass da in Deutschland irgendwelche Leute mitentscheiden, wer hier in Zukunft regiert, dass die das tatsächlich eher kritisch gesehen haben. Mhm. Also auch verschiedenste Menschen, dass die gesagt haben, naja, also das sind halt die Almanjis, wie die hier genannt werden, also Alman von Deutsch und also die Deutsch-Türken sozusagen, die kommen hier hin mit ihren Euros, haben einen wunderbaren Wechselkurs und denken sich, Mensch, ist ja total günstig hier und ich habe so einen guten Lebensstil in der Türkei. Aber mit einem türkischen Einkommen, wenn man in türkische Lira bezahlt wird oder eine türkische Rente bezieht, dann hat man diesen Lebensstil natürlich überhaupt nicht. Und das empfinden halt viele als unfair, dass die aus Deutschland kommenden Menschen mit türkischem Hintergrund das hier alles so positiv sehen und gar nicht so richtig mitbekommen, ja, wie sich die Lage für viele Menschen auch verschlechtert haben. Und dass diese Leute in Deutschland dann eben mitentscheiden, wer hier regiert und wer hier womöglich auch Freiheitsrechte weiterhin einschränkt. Denn die Menschen, die in Deutschland leben, die leiden ja im Endeffekt nicht unter dieser Politik. Gleichzeitig muss ich auch wahrscheinlich so ein bisschen um Verständnis dafür werben, dass viele Menschen mit türkischen Wurzeln in der Türkei sich lange Zeit in Deutschland auch nicht richtig angenommen gefühlt haben, dass Deutschland auch in der Integration natürlich so gerade in den Jahrzehnten nach der Welle der Gastarbeiter auch viel falsch gemacht hat und dass man da auch nicht sagen kann, also wie wählen die Leute denn da? Es ist natürlich alles kompliziert, aber in der Türkei wird das von den Menschen, zumindest mit denen ich gesprochen habe, schon durchaus kritisch gesehen.
Mhm. Habe ich heute auch einen interessanten Artikel gelesen. Ich muss nochmal genau gucken, in welcher Zeitung, aber in den Shownotes werde ich den Artikel dazu, eben zu dieser Frage der vielleicht gescheiterten Integration türkischer Mitbürgerinnen und Mitbürger auf jeden Fall posten. Also wer sich dazu interessiert, ab in die Shownotes, da gibt es noch ein paar Verlinkungen zu Artikeln, aktueller Artikel zur Wahl. Ja, und zur Frage der Deutsch-Türken hat sich auch der Bundesminister Cem Özdemir ganz dezidiert geäußert. Er selbst ja auch türkischstämmig. Genau, auch das werde ich verlinken. Jetzt gucken wir mal, wenn ich jetzt gerade schon einen Artikel anspreche, auch genau da drauf, nämlich auf die Medien. Denn heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da war nichts, kein einziger Artikel zur Türkei. Es ist verhältnismäßig ruhig. Man bekommt relativ wenig mit über die Wahl in der Türkei. Es gibt immer mal wieder so einzelne Meldungen, aber so richtig was Großes, so der große Fokus ist nicht auf dieser Wahl. Und wenn es dann um die Wahl oder um die Türkei-Wahl geht, dann sind das Meldungen zum Beispiel über die Gesundheit von Recep Erdogan. Gibt es denn keine Themen, über die man berichten kann? Also ist die Wahl so langweilig? Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass es spannend ist, es ist gar nicht eindeutig, wer gewinnt. Wir haben diese Wirtschaftskrise, wir haben das Erdbeben gehabt. Es ist viel los in der Türkei, aber in den Medien schlägt es sich nicht nieder. Was ist da los? Und zweite Frage dann eben, was ist mit Erdogan los?
Ja, also zunächst muss ich sagen, ich finde diese Wahl natürlich überhaupt nicht langweilig, was ja aber auch mit meiner Jobbeschreibung zusammenhängt, muss man sagen. Ja, ich glaube, dass es lange ruhig war im Wahlkampf, hat zwei Gründe. Also einmal hatten wir diese schlimmen Erdbeben Anfang Februar und das wäre eigentlich natürlich die Zeit gewesen, wo der Wahlkampf auch angerollt wäre, intensiver geworden wäre. Und dann gab es aber lange, lange, lange nur ein Thema. Also, dass so viele Menschen gestorben sind, dass so viel Zerstörung passiert ist, das hat einfach ein nationales Trauma hinterlassen. Und zwar nicht nur in den Gebieten, sondern überall, egal mit wem man spricht in der Türkei. Und das war wirklich, ja, ein Einschnitt. Und den wird man auch noch viele Jahre in der Türkei spüren können, würde ich sagen. Und da wurde es dann, ja, ein bisschen als geschmacklos empfunden, das Thema jetzt direkt oder direkt mit dem Wahlkampf weiterzumachen, okay. Auch mit lauter Musik zum Beispiel den Wahlkampf zu betreiben. Das war früher immer viel mehr der Fall. Ich glaube, das ist das eine. Und dann hatten wir bis vor kurzem auch noch Ramadan, also den muslimischen Fastenmonat, wo gläubige Muslime tagsüber weder essen noch trinken. Und da ja, sind die Energielevel natürlich einfach nicht so hoch. Fastet. Und ich glaube, das war eine Zeit, wo es einfach ein bisschen ruhiger war im Wahlkampf. Das ist ja auch ein religiöses Fest dann gewesen im Anschluss, also das Fastenbrechen. Und das passte irgendwie auch nicht so richtig mit Wahlkampf zusammen. Das ist jetzt aber vorbei und ich muss sagen, jetzt merkt man schon, dass der Wahlkampf an Fahrt gewonnen hat. Also es gibt jeden Tag wahnsinnig viele Auftritte, unterbrochen von, Sie haben das eben schon angesprochen, Erdogans Erkrankung kürzlich. Also der Präsident musste ja ein Interview unterbrechen. Danach wurde gesagt, dass er an einer Magenverstimmung, an einem Magen-Darm-Infekt leidet. Und dann gab es aber natürlich direkt Spekulationen, ist er vielleicht ernsthaft erkrankt. Es gab da einige Meldungen. Das hat aber die türkische Regierung ganz schnell dementiert. Es gab diese Spekulationen auch in früheren Jahren immer mal wieder. Es ist aber nichts bekannt. Also das ist jetzt nicht so wie in den USA. Vielleicht, wir erinnern uns, als der ehemalige Präsident Trump Corona hatte, da ist dann direkt sein Arzt vor die Kameras getreten und hat informiert. Und überhaupt auch Joe Biden wurde fit for office deklariert. Das gibt's hier nicht. Also man weiß einfach nicht so viel darüber, wie es Erdogan geht. Aber er ist zurück. Also er ist zurück, er ist im Wahlkampf und er macht jeden Tag mehrere Auftritte. Und macht die auch sehr routiniert, sehr erfahren. Ich meine, er hat eine wahnsinnig lange Zeit, die er schon Wahlkämpfer ist. Er ist wahnsinnig erfahren, er hat viel Energie. Und das kommt ihm natürlich jetzt zugute. Und ich nehme an, also wir haben jetzt weniger als 2 Wochen bis zu den Wahlen, dass es jetzt auch jeden Tag natürlich noch darum geht, Stimmen zu sammeln, gerade bei den Unentschiedenen. Denn die sind es ja am Ende in jeder Wahl ja eigentlich natürlich, die das Ding entscheiden. Und da merkt man jetzt schon, dass das Tempo total anzieht. Und das wird sich mit Sicherheit hoffentlich auch dann in der deutschen Medienlandschaft noch niederschlagen.
Ja,
ach, eine Sache vielleicht
noch. Ja, gerne.
Sorry, dass ich das noch einschiebe. Bei den letzten Wahlen kam es ja immer mal wieder vor, dass vor den Wahlen in Deutschland türkische Politiker aufgetreten sind. Also auch ja, Erdogan zum Beispiel in Köln. Und das war jetzt dieses Mal auch nicht so. Also man weiß, dass er im Januar eigentlich kommen wollte. Das wurde dann irgendwie abgewendet. Und dann war halt dieses Erdbeben. Und ja, wir haben ja ohnehin 3 Monate vor ausländischen Wahlen für ausländische Politiker außerhalb der EU ein Auftrittsverbot in Deutschland. Und dann war das Thema vom Tisch. Aber ich glaube, wenn das passiert wäre, also wenn Erdogan jetzt im Januar tatsächlich gekommen wäre, dann hätten wir da wahrscheinlich auch eine ganz andere Berichterstattung und eine ganz andere Stimmung in Deutschland gehabt.
Ja, spannend, was aber trotzdem, also ich finde es einfach sehr, sehr interessant, wie die Medien auf diese Wahl gucken oder eben nicht drauf gucken. Das ist sehr faszinierend, weil ich es eben aus den letzten Wahlen durchaus anders kenne. Aber Sie haben es ja gesagt, da war Erdogan ja auch hier. Da gab es natürlich dann hier eine große Aufmerksamkeit allein darüber.
Ja, das stimmt. Und natürlich hatten wir auch mal schlechtere Phasen in den jetzt speziell deutsch-türkischen Verhältnissen. Also 2017 zum Beispiel. Ich meine, da gab es dann, ich glaube, das war 2017, da gab es diesen Nazi-Vergleich in Bezug auf Merkel. Das war einfach eine total schwierige Phase. Also das war überhaupt nicht zu vergleichen mit heute, wo es ja außenpolitisch wieder so ein bisschen runtergekocht ist. Also zum Beispiel auch im Verhältnis Griechenland und Türkei. Da dachten wir irgendwie letztes Jahr noch, oh Gott, das kann jetzt zur militärischen Eskalation führen, da im Mittelmeer und östlichen. Türkei und Griechenland streiten sich da ja um Gebiete. Und heute, jetzt speziell nach den Erdbeben, ist es deutlich ruhiger. Also auch außenpolitisch ist, glaube ich, gerade weniger Eskalationskurs und das ist vielleicht auch noch sowas, was dazu beiträgt.
Dann lassen Sie uns jetzt einmal ein bisschen nach vorne gucken. Sie hatten es ganz am Anfang gesagt, also Leute, die nicht oder ganz dezidiert nicht Erdogan wählen wollen, sagen ja, wenn er wieder gewählt wird, dann gehe ich, dann sehe ich hier keine Zukunft für mich in dieser Situation unter Erdogan. Was würde denn ein Weiter-so unter Erdogan bedeuten? Also nehmen wir an, er gewinnt die Wahl, egal ob im ersten oder im zweiten Durchgang, und es geht mit ihm weiter. Was bedeutet das für das Land? Bedeutet das einfach, dass es so weitergeht wie bisher? Wir haben eine Inflation, wir haben Probleme im Land, die er versucht zu lösen, auf die Art und Weise, wie er es die letzten Jahre auch getan hat. Oder wird es schlimmer werden sogar, unter anderem, weil es einen Braindrain eben geben wird, dass viele junge, hochgebildete Leute sagen, das ist nicht mehr mein Land, hier sehe ich keine Zukunft, ich gehe.
Diesen Braindrain, den haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren auf jeden Fall auch schon beobachten können. Es kann natürlich sein, dass der sich fortsetzt, wenn die wirtschaftliche Lage sich nicht verbessert oder sogar verschlechtert. Und das kann natürlich sein, weil die Türkei sehr viele Schulden hat, auch sehr viele Auslandsschulden hat, weil das Land eigentlich auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist, gerade auch mit Blick auf den Wiederaufbau nach den Erdbeben im Südosten des Landes. Also das wird total teuer werden. Es gab da Zahlen, das hat die World Bank ausgerechnet. Ich habe sie gerade nicht parat, aber ich weiß noch, es war teuer und alleine kann man das eigentlich kaum stemmen. Und deshalb gibt es einige, die erwarten, wenn Erdogan gewählt wird, dann wird eigentlich so dieser außenpolitische Deeskalationskurs weitergehen, eben weil er auf Unterstützung angewiesen ist. und weil ihm anti-westliche Rhetorik auch im Wahlkampf dann nicht mehr helfen muss, weil die Wahlen dann ja vorbei sind. Es gibt auch Beobachter, die sagen, die glauben, dass Schweden auf jeden Fall der NATO beitreten werden kann, egal ob Erdogan gewinnt oder die Opposition. Die Opposition hat gesagt, dass die auf jeden Fall Schweden akzeptieren werden oder beziehungsweise den Beitritt nicht mehr blockieren werden. Aber es gibt auch eben jene, die sagen, naja, Erdogan wird es auch machen, weil der kann sich das nicht leisten, eine weitere Eskalation. Gleichzeitig muss man sagen, das ist natürlich auch, was mit der Demokratie in der Türkei macht, wenn der Mann, der Freiheitsrechte eingeschränkt hat, Demokratie ein Stück weit abgebaut hat, wenn der weiterhin auf weitere 5 Jahre gewählt wird. Manche sagen sogar, das ist jetzt die Wahl, die über die türkische Demokratie entscheidet. Ich glaube, ich würde persönlich nicht so weit gehen, denn natürlich wird es hier auch hier eine Opposition weiterhin geben. Es ist ein Land, wo es Wahlen gibt, die stattfinden. Die sind vielleicht nicht fair, weil gegen die Opposition vorgegangen wird, weil Menschen aufgrund ihrer Kritik verhaftet werden, weil im Fernsehen viel mehr Erdogan und Regierungspartei vorkommt als Opposition. Klar, das nicht, aber sie waren bisher immer relativ, und man muss das so sagen, relativ frei auf der Grundlage von Aussagen von Beobachtern. Und das gibt es natürlich und das gibt es auch Stand jetzt weiterhin. Wir müssen schauen, was bei dieser Wahl passiert. Aber es würde natürlich auch ein Momentum verstreichen, wo es die Opposition geschafft hat, sich zusammenzuraufen, einen gemeinsamen Kandidaten aufzustellen und jetzt so lange geschafft hat, nicht zu verbrechen. Ich habe vor kurzem mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, auch genau über diese Frage gesprochen. Also was würde ein Weiter so unter Erdogan bedeuten? Und er hat gesagt, ich kann jetzt gerade mal gucken, was er im Wortlaut gesagt hat. Er sagte mir, falls er wiedergewählt wird, wird der Niedergang weitere 5 Jahre andauern, und zwar zulasten des Landes und seiner Menschen. Die Inflation galoppiert, die Energiepreise steigen, die Mittelschicht schwindet. Und er meinte, das sei im Interesse des Landes, dass die Opposition gewinnt. Das ist natürlich auch für einen ehemaligen Botschafter eine sehr, ja, politische Aussage, muss ich sagen. Aber das war so seine Einschätzung. Er war ja 5 Jahre hier. Bis vor 3 Jahren ist er, glaube ich, gegangen, genau. Und ja, man wird sehen müssen, wie es weitergeht. Aber viele Menschen hoffen auf den Wandel. Allerdings, viele Menschen unterstützen ihn auch weiterhin. Ja, aber ich wiederhole mich, es wird eng.
Absolut. Aber vielleicht kann man dann nochmal in die andere Richtung spekulieren. Was würde denn wirklich ein Machtwechsel bedeuten? Also kann man denn sagen, wenn Erdogan nicht mehr an der Macht wird, Macht sein wird und die Opposition mit ihrem Spitzenkandidaten kommt an die Macht, dass sich dann auf jeden Fall alles verbessert? Also kann man das denn so sagen? Oder Erdogan war wie viele Jahre an der Macht? Die Opposition 20. Nämlich nicht. Ja, und die Opposition eben so lange nicht. Die haben eigentlich keine oder kaum Personal, das Regierungserfahrung hat. Also ist es denn sicher, dass ein Machtwechsel überhaupt Verbesserungen bringt? Oder kann es sogar so sein, dass es noch schlimmer wird?
Also es gibt natürlich jene, so gerade auch in Europa, die sagen, ah toll, wenn die Opposition gewinnt und Erdogan weg ist, dann geht alles besser und dann ist alles ganz wunderbar mit der Demokratie und mit den türkisch-europäischen Verhältnissen und so weiter. Das halte ich für einen großen Trugschluss. Das wird auf keinen Fall so sein, meiner Meinung nach. Die Opposition hat vorgelegt, also die haben ein Memorandum veröffentlicht mit politischen Vorhaben, die umsetzen wollen, allen voran natürlich zur parlamentarischen Demokratie im Gegensatz zum Präsidialsystem zurückzukehren. Da stehen einige Vorhaben drin, auch wenn man die Wirtschaft wieder verbessern will. Man muss auch sagen, dass in diesem Oppositionsbündnis einige ehemalige AKPler sind, die sich von Erdogan abgewendet haben. Also es gibt da definitiv auch Menschen mit viel politischer Erfahrung. Aber ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Natürlich ist dieses Bündnis sehr divers und man wird gucken können, ob sich das, ja, ob das so überlebt, ob man sich da so einigen kann auf bestimmte politische Vorhaben. Wenn man jetzt auf die Außenpolitik schaut, dann würde ich sagen, wahrscheinlich dürfte der Ton deutlich freundlicher werden. Also es dürfte ein Momentum geben, wo Europa und die Türkei sich vielleicht nochmal neu annähern können, wo es auch politischen Goodwill gibt und weniger belastetes Verhältnis. Also wo es einfach den Moment gibt, wo man vielleicht nochmal was erreichen kann. Gleichzeitig ist die Opposition extrem migrationskritisch, also viel mehr auch übrigens noch als Erdogan.
Okay.
Und man darf damit rechnen, dass der Flüchtlingsdeal, der ja geschlossen wurde 2016 zwischen Brüssel und Ankara, also Ankara hat ja gesagt, wir versorgen die Flüchtlinge hier im eigenen Land, ja, die Flüchtlinge, die aus Syrien gekommen sind, und die EU bezahlt dafür Geld, um diese Migration einfach so ein Stück weit auszulagern. Diesen Deal will die Opposition auf jeden Fall nochmal anfassen, würde ich sagen. Also da wird man in neue Verhandlungen gehen wollen. Die Opposition hat auch gesagt, dass sie die vielen syrischen Flüchtlinge, an die 4 Millionen sind es in der Türkei, eine wahnsinnig große Zahl, dass man die zurückschicken möchte. Also da gibt es, würde ich sagen, Konfliktpotenzial. Auch bei den Spannungen mit Griechenland ist die Position dieses Oppositionsbündnisses nicht so weit weg von der AKP. Da geht es dann eben an kerntürkische Interessen. Da geht es nicht mehr um die eine oder die andere Regierung. Da geht es um nationale Interessen, wenn es um Gebietsansprüche geht oder Ressourcenansprüche im östlichen Mittelmeer. Ich glaube auch nicht, dass die Opposition sich leisten kann, die Bande zu Russland völlig zu kappen. Also Erdogan steht ja im Ukraine-Krieg in der Kritik, weil er zwar natürlich sich zur Ukraine bekannt hat, aber gleichzeitig auch ein sehr enges Verhältnis zum russischen Präsidenten Wladimir Putin pflegt. Und da wird die Türkei auch nicht drauf verzichten können. Also zum Beispiel auf dieses russische Gas. Ich habe gesagt, es gibt wahnsinnig große wirtschaftliche Probleme. Da wird man, glaube ich, keinen extremen Kurswechsel sehen. Also da gibt es einige Felder, die konfliktreich bleiben werden. Gleichzeitig gibt es aber auch vielleicht neue Möglichkeiten, miteinander im politischen Gespräch zu sein. Also die Türkei mit ihren NATO-Partnern oder die Türkei mit der EU, dass man da hoffen kann, dass es vielleicht so ein neues Kapitel zumindest anbrechen könnte. Aber auch das muss man natürlich sehen.
Also eine Wahl, die nicht nur spannend ist, weil sie in den Umfragen sehr, sehr knapp ist, sondern weil sie uns auch hier in Europa und in Deutschland auch direkt betreffen kann. Von daher vielen Dank jetzt schon mal für das Gespräch, für die Voranalyse. Und Frau Drüten, dann hören wir und sehen uns am 15. Mai wieder. Und dann schauen wir auf die Ergebnisse der Wahl und gucken, was die Türken und Türkinnen denn gewählt haben am 14. Mai. Herzlichen Dank für das Gespräch und nochmal herzliche Einladung an alle, die zugehört haben. Am 15. Mai, 12 Uhr bei der Unionsstiftung, Carolina Drüten im Gespräch zur Wahl in der Türkei. Vielen Dank schon mal.
Ja, vielen Dank auch von mir. Ich freue mich auf das Gespräch.
Carolina Drüten, Journalistin für die Welt im Moment in der Türkei, guckt sich die Wahl an und am 15. Mai, da gucken wir uns dann die Ergebnisse der Wahl an. Am 14. Mai wird gewählt und Montag, 15. Mai, 12 Uhr online. Alle Infos dazu findet ihr auf der Homepage der Unionsstiftung. Den Link dazu in den Shownotes. Da könnt ihr dann auch eure Fragen über die Wahl in der Türkei live und direkt an Carolina Drüten stellen. Jetzt schon herzliche Einladung. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.